Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte euch alle an diesem sonnigen Morgen zu unserem heutigen Gottesdienst begrüßen. Ich freue mich darüber, dass einfach so viele Menschen einschalten, um auf Gottes Wort zu hören, ja, um sich einfach bereichern zu lassen. Und ich möchte zu Beginn beten. Herr, ich danke dir für diesen genialen Morgen, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir, dass heute Sonntag sein darf, dass es dein Tag ist. Und ich danke dir, dass wir heute frei haben dürfen, Zeit haben dürfen, um auf dein Wort zu hören. Ich danke dir, dass wir hier in Deutschland noch so viele Freiheiten haben, trotz dieser Krise. Und ich möchte dich einfach bitten für die Menschen, ja, denen es nicht so gut geht, die zu Hause sitzen, die in Isolation leben momentan, dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen eine Perspektive gibst und dass du ihnen Halt in dir gibst. Herr, ich bitte dich einfach darum, dass du, ja, sie segnest. Ich bitte dich jetzt auch für diesen Gottesdienst, dass du unsere Herzen füllst, dass sie mit deinem Wort gefüllt werden und dass wir einen gesegneten Gottesdienst erleben dürfen. Amen. Ja, letzte Woche habe ich mit meiner Familie einen Zaun gebaut und dafür habe ich euch etwas mitgebracht. Hier haben wir einen Holzpfahl und bei dem Zaunbau ist mir die Idee gekommen, dass wir uns als Christen mit so einem Holzpfahl vergleichen können. Ja, der Pfahl muss irgendwie in den Boden. Und wenn man den jetzt so aufstößt, dann bleibt er auch stecken, aber nur eine gewisse Zeit. Und wenn der Sturm kommt, dann kippt er um. Und der Boden ist für mich ein Sinnbild für Gott, für Gottes Wort. Ja, einfach verankert sein in Gott. Aber wenn der Pfosten nur mit der Spitze in den Boden steht, dann hat er keinen Halt, dann wird er beim kleinsten Sturm umgeweht. Deswegen habe ich euch noch etwas mitgebracht. Und zwar dieses Gerät hier. Manche kennen es, das ist eine Pfahlramme. Und mit dieser Pfahlramme klopft man den Holzpfahl in den Boden. Und jedes Mal, wenn man drauf klopft, geht der Holzpfahl ein Stück weiter in den Boden. Und somit, wenn man den Pfahl mit uns als Christen vergleicht, ja, werden wir in Gott verankert. Jedes Mal, wenn wir zu Gott beten, mit ihm reden, in seinem Wort lesen oder mit anderen Menschen drüber reden, ja, gehen wir ein Stück weiter in den Boden und werden somit fest in ihm verankert. Und das ist auch das, was ich mir von dieser Predigt wünsche, dass wir in Gott verankert werden. Ja, das wünsche ich euch, dass wir einfach tiefer in Gott verwurzelt werden und standhaft bleiben, um auch in den Stürmen des Lebens Halt zu finden in ihm und um auch sein Wort einfach anderen Menschen weitergeben zu können. Das können wir nur, wenn wir fest in ihm verwurzelt sind. Und das wünsche ich euch, ja, dass ihr das seid und somit wünsche ich euch einen gesegneten Gottesdienst.
Hallo alle zusammen. Wir möchten euch auch ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns einfach, dass wir heute nochmal Lobpreis machen können mit euch zusammen. Es ist zwar echt schade, dass wir euren Gesang nicht hören können, aber wir freuen uns trotzdem, dass ihr alle da seid vor der Kamera und einfach mitsingen könnt. Und wir wollen euch jetzt ganz herzlich einladen. Singt mit, betet unseren Herrn an. Es ist wie immer, tut, wie ihr das machen wollt, steht auf, bleibt sitzen, wie ihr möchtet. Aber ja, wir wollen euch echt einladen, betet mit unseren Herrn jetzt an.
Time. Ich wünsche euch allen auch nochmal einen schönen, gesegneten Sonntagmorgen. Normalerweise hätten wir jetzt in unserer Serie weitergemacht über die Werte, aber das wollten wir nicht einfach nur online abarbeiten, sondern sind gespannt auf die Zeit, wo wir endlich miteinander wieder Live-Gottesdienst feiern können. Deswegen haben wir jetzt noch ein paar andere Themen eingeschoben, aber das heutige Thema passt durchaus auch zu einem der Werte, nämlich zur Hingabe. Es soll heute um Psalm 16 gehen. Zum Glück ist Gott da, so könnte man diesen Psalm überschreiben. Und was mir an dem Psalm Davids so gut gefällt, ist die Art, wie er seine Gedanken zu Papyrus bringt. Eigentlich sind es sehr kunstvolle Gedichte, Lieder, die auch gesungen wurden, nicht nur gesprochen, sondern auch als Loblieder im Tempel gesungen. Und es ist irgendwie auch schade ein bisschen, dass uns die Notenschrift nicht überliefert ist. Alte Noten von David, die fände ich total interessant, aber vielleicht ist es auch besser, es gibt sie nicht, sonst würden wir uns nur streiten über den damaligen Musikstil. Es ist gut, dass uns Gott keinen bestimmten Sound vorgibt. Es gibt eine riesige Freiheit für uns, geistliche Lieder musikalisch zu interpretieren, und das gilt natürlich auch für die Psalmen. Vielleicht denkt der eine mal so ein bisschen drüber nach oder der andere, welche Psalmen kennst du, welche Psalmen kennen wir, die vertont sind. Es sind einige, die da zusammenkommen. Davids Psalmen sind so eindrücklich, weil sie nicht in erster Linie Kunstwerke sein wollen. In Davids Psalmen sehe ich als erstes einen persönlichen Gedankenaustausch mit Gott. Und darin liegt bis heute ihre Kraft. Die Psalmen Davids sind ein Ausdruck der engen Verbundenheit mit Gott. Nicht bloß schöne Gedichte oder Lieder, sondern es sind Zeugnisse seiner Verbundenheit mit Gott und auch seiner Begegnungen mit Gott im Gebet. Einer der schönsten Psalmen, finde ich, ist Psalm 16. Er wird in der Lutherbibel deswegen auch als ein Kleinod bezeichnet. Manche wissen nicht mehr so genau, was das ist. Ein Kleinod ist ein Schatz, ein Schmuckstück. Und dazu kann man den Psalm 16 wirklich zählen. Zum Glück gibt es Gott. Ich lese den Psalm 16 mal nach der Neues Leben Übersetzung. Die halte ich hier für eine besonders gelungene Übersetzung. Sie drückt nämlich sehr feinfühlig Davids Emotionen aus, seine tiefe Liebe zu Gott, und auch die Gründe für sein Gotteslob werden hier sehr schön wiedergegeben. Ich lese die Verse 1 bis 11, ein Psalm Davids. Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Das Wort für Glück kann man noch ein bisschen mehr umschreiben, alles, was ein glückliches Leben ausmacht. Oder alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, das meint hier dieser Begriff. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher, angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab des Totenreichs verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Bevor ich jetzt den Psalm im Einzelnen mit euch durchgehe, wünsche ich allen, dass ihr euch mal Zeit nehmt, persönlich Zeit nehmt, um so wie David Gott ganz bewusst zu sagen, dass ihr Gott liebt, ihn selbst um seiner selbst willen und ihn loben und warum ihr ihn lobt. Für was lobt ihr Gott? Wenn du dich dabei nicht so eng verbunden fühlst mit Gott wie David, dann entdecke Gottes Nähe wieder ganz neu mit Psalm 16, ganz bewusst auch für dich persönlich. Dieser Psalm ist ein ganz wichtiger Beleg für die innere Haltung von David. Nicht seine Taten, und darunter waren ja auch so einige Untaten, zeichnen ihn aus, machen ihn zum Mann nach dem Herzen Gottes, sondern seine Hingabe, seine tiefe Liebe zu Gott. Und das spürt man in vielen seiner Psalmen sehr deutlich. Der Anlass für den Psalm 16 ist erstmal etwas, was nicht so erfreulich ist. David hat Angst, er wird bedroht. Und das hat er ja zigmal erlebt. Er war oft auf der Flucht vor Feinden. Vielleicht auch dieses Mal wieder, wir wissen es nicht genau, es wird uns hier nicht berichtet, vor welchem Feind er konkret flüchtet. Das sagt er uns in diesem Psalm nicht. Aber er nennt uns die Fluchtrichtung. Seine Fluchtrichtung ist die Nähe Gottes. Davids Flucht in Gottes Nähe, so beginnt sein Psalm: Beschütze mich, Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Normalerweise erwartet man von großen Führungspersönlichkeiten ja, dass sie genau wissen, wo es lang geht, dass sie nicht fliehen, sondern angreifen, dass sie die Herausforderung annehmen und Stärke zeigen. Hier klingt das ganz anders bei David. Er fleht um Hilfe. Das wirkt nicht besonders stark. Ein König auf der Flucht, ein König sucht Schutz, aber er sucht Schutz bei einem Stärkeren. David ist nicht zu stolz, um das zuzugeben. Das kann er auch, weil er vor Gott der sein darf, der er ist, und nicht der sein muss, was andere von ihm erwarten. Dass David nicht auf seine eigene Kraft setzt, sondern auf Gottes Schutz vertraut, genau das ist seine Stärke. David weiß, dass er nie umsonst die Nähe Gottes sucht, weil Gott ihn liebt. Und das gilt auch für dich. Wenn du ernsthaft Gottes Nähe suchst, dann wird das nie umsonst sein. Die schwierigste Flucht Davids war sicherlich die, als er vor Gott selbst geflohen ist. Auf der Flucht vor Gott, als er mit dem Mord und dem Ehebruch belastet war. Der Ehebruch mit Bathseba und der Mord an ihrem Ehemann Uriah. Dort versuchte David irgendwie rauszukommen aus der Geschichte durch Verdrängung. Wahrscheinlich ist ihm da sein Gotteslob auch nicht besonders leicht gefallen. Aber sogar da, in dieser Situation, landet er am Ende wieder bei Gott. Seine Bußpsalmen, die belegen das ausdrücklich. Ich flüchte mich zu dir, Gott. Das ist immer die beste Richtung. Selbst wenn du dich gerade weg von Gott bewegst, vielleicht sogar ganz bewusst auf Abstand gegangen bist, dann bleibt dir immer das Zurück zu ihm. Glaub mir, es gibt keine bessere Richtung im Leben. Vergiss diese Möglichkeit nie, egal in welcher Sackgasse du vielleicht gerade steckst oder in welche du auch noch kommen wirst. Erinnere dich immer an diese Möglichkeit, du kannst zurück in Gottes Nähe flüchten. Und nur dort findest du dauerhaftes Glück. David hat sein Glück gefunden. Im World Happiness Report 2019, da heißt es, Finnland ist immer noch der Spitzenreiter der glücksuchenden Welt. Die herausragenden Merkmale sind die Großzügigkeit seiner Menschen, wenig bis gar keine Korruption, ein phänomenales Bruttoinlandsprodukt, verbunden mit der außergewöhnlichen Freiheit, die die Landschaft und die soziale Struktur bieten. Das zeigt schon ein bisschen, was man braucht, um glücklich zu sein. Interessant ist dabei, dass nicht der Wohlstand die Hauptrolle spielt, auf keinen Fall der einzige Grund sein kann, dass Menschen glücklich werden. Wichtiger sind ja vielmehr die Großzügigkeit. Man könnte auch von Barmherzigkeit sprechen. Wichtiger sind Aufrichtigkeit. Wer aufrichtig ist, der ist nicht korrupt. Freiheit und Gemeinschaft, das sind die wichtigen Punkte, um glücklich sein zu können. David hat das Glück als Gesamtpaket eindeutig bei Gott gefunden. Und er rahmt deswegen seinen Psalm quasi mit diesem Bekenntnis ein. Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, mein Glück finde ich allein bei dir. Und am Ende, in Vers 11, aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Glück finde ich allein bei dir, sagt David. Ist das nicht ein wunderbarer Ausdruck seiner wirklichen Liebe zu Gott? Es ist ein Ausdruck dafür, dass er sich geliebt weiß von Gott und dass er selbst Gott wiederliebt. Es ist auch so, wenn dich etwas glücklich macht, dann spürt man dir das ab. Oder kennt ihr irgendwelche Verliebten, denen man nicht anmerkt, dass sie glücklich sind? Ich wünsche mir, dass man uns so wie David abspürt, dass Gott ihn glücklich macht. Spürt man mir das ab? Ich gebe zu, dass da manchmal Luft nach oben ist. Und David hilft mir dann sehr, mit seinem Psalm 16 mein Glück wieder mehr bei Gott zu finden, statt es woanders zu suchen. David hat sich entschieden. Er macht hier einen Vergleich. An den Gottesfürchtigen und an denen, die Gott vertrauen, habe ich große Freude. Die andere Götter verehren, werden viele Sorgen haben. An ihren Opfern will ich nicht teilnehmen und die Namen ihrer Götter nicht einmal in den Mund nehmen. David zeigt hier, dass er sich eindeutig entschieden hat für den wahren, für den einzigen, wirklichen Gott. Er freut sich auch mit allen anderen, die diesem Gott genauso vertrauen. Wie schön, wenn man sich wie David über das Gottvertrauen anderer freuen kann. Und Jesus sagt später mal, es wird Freude sein im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut. Zum Beispiel in Lukas 15, Vers 7. Und diese Freude am Glück der anderen, diese Freude am Vertrauen der anderen in Gott, das ist auch ein Zeichen der Verbundenheit, ein Zeichen der Gemeinschaft unter denen, die zu Gott gehören. Andere Götter sind dagegen für David ganz eindeutig Irrwege. David verabscheut sie. Sie können nicht wirklich helfen. Sie können weder lieben noch beschützen. Es sind letztlich menschengemachte Götter, denen man nicht trauen kann. In ihrer Nähe wird am Ende die Sorge die Freude verdrängen, aber bei Gott, da ist es genau umgekehrt. Wer zum Beispiel seinen Besitz zu Gott macht, der muss sich ums Geld sorgen. Wer Macht und Einfluss als Gott hat, der muss um seine Position fürchten. Wer körperliche oder geistige Fitness zum Gott macht, der muss sich um seine Gesundheit sorgen oder um seinen Verstand. Wer aber dem wahren Gott vertraut, der stellt fest, dass Gott für ihn sorgt. Und das ist das Wertvollste für David. Herr, du allein bist mein Besitz, mein Becher angefüllt mit Segen. Du bewahrst mein Erbe. Das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. David sieht hier ganz sicher auch das Land Israel vor sich. Es ist der wertvollste materielle Besitz, den sich ein Israelit überhaupt vorstellen kann. Das verheißene Land. Und er als König dieses Landes ist dazu eingesetzt, dieses Land zu verwalten. Jeder von euch, der selbst ein Stück Land besitzt, der kann das nachvollziehen, was für ein Wert eigenes Land hat. Land ist mehr als ein Konto auf der Bank. Eigenes Land ist ein Stück Heimat. Und so ist Israel eine Heimat für David, ganz unbestritten. Dieses Land ist ihm anvertraut, von unschätzbarem Wert, nicht zu toppen. Oder doch? Tatsächlich gibt es für David etwas Größeres. Und deswegen steht der Vers 5 vor und über dem Vers 6. Herr, du allein bist mein Besitz. Und in diesem Satz spürt man David ab, wo er hingehört, in die Nähe Gottes. Dort ist seine Heimat, sein Besitz, sein Erbe. Dorthin kann er jederzeit fliehen und ist sicher. Gott und nicht das Land an sich ist also der eigentliche, der größte Schatz für David, sein Lebensglück. Übrigens, je mehr Gott zum Wertvollsten im Leben wird, desto kleiner wird die Sorge um deinen Besitz. Und wenn dein Besitz ein gutes Stück Land ist, dann wird auch dort die Sorge um dieses Land zurückgehen in dem Maße, wie Gott dein Schatz im Leben ist. David hat noch drei gute Gründe, Gott zu loben. Nachdem er die Hauptsache klargestellt hat, nämlich, dass er in Gottes Nähe sein Glück gefunden hat, nennt er im zweiten Teil des Psalms konkrete Gründe für sein Liebeslied und sein Lob für Gott. Wer Gott loben will, der muss ja schließlich wissen, für was. Wenn du deinem Kind sagst, oh, das hast du super gemacht, ja, prima, klasse, und das Kind fragt, ja, was denn? Dann kannst du ja nicht antworten, keine Ahnung, aber mir gefällt's. Genauso sinnlos ist es, wenn wir Gott loben wollen und nicht wissen, warum und für was. David hat drei Gründe, weswegen er Gott lobt. Gott ist zunächst sein bester Ratgeber. Ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht werde ich an seinen Rat erinnert. Ein ordentlicher König hat natürlich seine Berater, David sicher auch, aber das reicht ihm nicht. Für ihn war Gottes Rat der wichtigste, selbst wenn ihm der gegen den Strich ging. Und so war es ja auch damals bei Nathan, bei dem Propheten, der ihn in Gottes Auftrag zur Einsicht brachte und dazu seine schwere Schuld endlich zu bekennen. Gottes Rat deckt sich immer mit seinen Geboten. Und daran lässt sich dieser Rat auch immer sicher erkennen. Wenn du vielleicht nachts, so wie David, Probleme wälzt und Gott um Rat fragst, dann sei nicht überrascht, wenn dir dann plötzlich ein Gebot Gottes in den Sinn kommt. Dann wirst du auch ziemlich genau wissen, was zu tun ist oder was zu lassen ist. Ein weiterer Punkt, weshalb David Gott lobt: Gott gibt Sicherheit. Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Gott ist da. Hast du ihn schon mal einfach nur für seine Gegenwart gelobt? Dieser Grund, Gott zu loben, klingt zu simpel fast, aber er fällt auch nicht immer leicht. Vor allem dann, wenn du gerade in einer schwierigen Lebensphase bist oder wenn du durch ein richtig finsteres Tal gehst. Vielleicht eine schwere Krankheit, vielleicht geht eine Freundschaft zu Bruch, aber genau dann ist Gott bei dir. David weiß, dass Gott immer an seiner Seite ist und gerade dann, wenn es brenzlig wird. Bei ihm ist er sicher, egal wie die Umstände sind. Und da kommt Freude auf. Das spürt man David richtig ab. Jetzt fängt er Gott an zu loben, fast mit schwärmerischen Worten. Sein Lob kommt von Herzen und selbst der vor Angst nervöse Körper kommt zur Ruhe. Wer inneren Frieden hat, kann auch äußerlich ruhig werden. Ein letzter Punkt: Gott hält am Leben. Denn du wirst deinen Heiligen nicht im Grab des Totenreichs verwesen lassen und wirst nicht dulden, dass dein Gottesfürchtiger im Grab verwest. Das ist für uns nochmal ein Blick zurück auf Ostern und für David war es ein Blick nach vorne auf Ostern. David sieht hier den ganz entscheidenden Zusammenhang, wer fest mit Gott verbunden ist, der kann gar nicht sterben, weil der Tod in Gottes Nähe nichts zu suchen hat. Die Hoffnung Davids zeigt damit ganz klar in Richtung Jesus und dessen Auferstehung. In der Pfingstpredigt zitiert deshalb Petrus genau in diesem Zusammenhang unseren Psalm 16. Am Ende dieses Psalms zieht David dann noch ein wunderschönes Fazit. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. Und es kommt schließlich später in Form von Jesus Christus, der in die Welt kommt, im Auftrag Gottes, der größte Schatz, den Gott uns geben kann. Paulus nennt ihn deshalb die Fülle der Gottheit. Und David hat das schon geahnt. David weiß, in der engen Verbindung mit Gott ist das Glück zu finden. Und dieses Fazit Davids gehört eigentlich in jeden World Happiness Report. David hat sein Glück bei Gott gesucht und gefunden. Er hat seine Heimat und das wahre Leben gefunden. Nicht im materiellen Besitz, nicht in Israel als dem Land und erst recht nicht in Finnland. Dort lässt sich das Glück nicht endgültig finden, sondern nur in Gottes Nähe. Dort bleibt das Glück ewig. Und Gott selbst bleibt der Grund, ewig zu loben. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du unser Glück willst und dass du selbst unser Glück sein kannst. Danke, Herr, dass wir bei dir Zuflucht finden, dass du Schutz, Liebe und Geborgenheit schenkst. Und wir bitten dich, dass wir uns noch viel häufiger daran erinnern, uns zu dir in deine Nähe zu flüchten. Amen. Ich möchte jetzt noch den Segen sprechen. Der Herr segne uns durch die Freude seiner Gegenwart. Amen. Jetzt wünsche ich allen noch einen schönen gesegneten Sonntag.